ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Christine Vogler. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Sie sind Präsidentin des Deutschen Pflegerats. Sie sind in Stuttgart geboren. Gibt es Orte, die Sie besuchen müssen, wenn Sie hier sind?
Tatsächlich nicht mehr. Ich war anderthalb Jahre, als meine Eltern nach Berlin gezogen sind. Deswegen fühle ich mich im Herzen, man möge mir verzeihen, als Berlinerin.
Na, verständlich.
Aber natürlich, die Wurzeln sind hier im Stuttgarter Raum, Olga-Hospital. Ich glaube, das kennen alle.
Na klar. Das heißt aber, es gibt wahrscheinlich noch verwandtschaftliche Beziehungen.
Oh ja, wir haben eine große Familie im Bereich Ludwigsburg und Marbach. Ja.
Und dann hat man so als Kind dann die Familienausflüge in Erinnerung.
Von daher ist mir die Gegend sehr, sehr vertraut und auch die Menschen hier.
Wir wollen über den Pflegerat sprechen, über Ihre Aufgabe und natürlich auch, was sich in der Pflege verändern muss. Und Sie sind eben die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, seit 30 Jahren schon im Gesundheitswesen tätig. Sie haben ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Sie haben erstmal Krankenschwester gelernt, dann Pflegepädagogin. Jetzt leiten Sie eine der größten Bildungseinrichtungen für Gesundheitsberufe in Deutschland. Das ist der Berliner Bildungscampus. Welcher Job, wenn Sie so draufschauen, hat Sie persönlich am meisten erfüllt?
Eigentlich zu jeder Zeit war ich an der richtigen Stelle. Das ist ja alles Pflege. Ob ich Pflege ausbilde oder Pflege mache und tue, am Menschen bin. Ich habe die Pflegeausbildung in Berlin gemacht und von Anfang an war mir klar, irgendwas stimmt hier im System nicht, weil ich konnte da nicht Pflege studieren, wie es in anderen Ländern war. Das ist ein Ausbildungsberuf in Deutschland. Das ist auch alles in Ordnung. Aber es gab eben damit auch Einschränkungen über die Handlungsfähigkeit. Und dann wollte ich weitermachen, habe dann Pädagogik studiert, weil ich das beibringen wollte, diesen tollen Beruf. Und dadurch bin ich dann in die Verantwortung als Lehrende gekommen, dann als Schulleitung, jetzt als Geschäftsführerin vom Berliner Bildungscampus. Und ich war immer an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit. Und die Präsidentschaft ist Ehrenamt.
Also Respekt dann für Ihren Einsatz, denn gerade wenn es um den Sinn von Arbeit geht, dann sind soziale Berufe natürlich ganz weit vorn. Da muss man den Sinn nicht hinterfragen, weil sie ganz wichtig für unsere Gesellschaft sind. Was war denn für Sie ein Grund, überhaupt diesen Beruf damals als Krankenschwester, das war Ihre erste Station, zu wählen?
Also ich bin mit Menschen sozialisiert, ich liebte Menschen, ich bin in der Kirchengemeinde groß geworden, habe da schon früh Verantwortung für Gruppen übernommen und ich wollte es irgendwie paaren mit einer Wissenschaft. Und da ist natürlich die Frage, gehst du in die Medizin, gehst du in die Pflege? Und für mich war es so, dass die Pflege, die ist ja immer am Menschen. Ne? Also wenn der Arzt weg ist, kommt die Pflege und die bleibt da auch, die versorgt bis zum Ende und deswegen war das für mich eigentlich ganz, ganz früh ein Wunsch. Ich habe ein Buch gelesen, wie das manchmal so ist als Jugendliche. Das hieß Susanne Barden. Und das war die Geschichte einer jungen Frau, die eben Pflegerin wurde.
Oder und das war die Inspiration
und
wahrscheinlich.
Und das hat mich bewegt. Manchmal ist es so einfach.
Jetzt haben Sie eben aber einen wichtigen Satz gesagt. Sie haben gesagt, ich habe ganz früh gemerkt, im System stimmt was nicht. Mhm. Also die Rahmenbedingungen, die scheinen einfach nicht gut zu sein, weil viele Menschen den Beruf in der Pflege wieder verlassen. Und viele werden jetzt auch noch in Zukunft in Rente gehen. Also das ist wahrscheinlich etwas, was Sie extrem umtreibt, oder?
Absolut. Also wir sind ja, der Deutsche Pflegerat ist ja ein Verbändeverband. Das heißt, auf der Bundesebene treffen sich die Kolleginnen, die in ganz vielen Fachverbänden sind, weil wir sind ja als Pflegefachmenschen in ganz vielen Bereichen arbeiten wir. Zu Hause, bei der ambulanten Versorgung, in den Pflegeheimen, im Krankenhaus, auf den Intensivstationen, auf den Normalstationen. Überall arbeiten Pflegende. Wir müssen unsere verschiedenen Perspektiven abbilden. Der Deutsche Pflegerat bringt das zusammen und die Situation ist die, dass wir Pflegenden in Deutschland das, was wir können, was wir erlernt haben, nicht tun dürfen, weil es eben einen großen ärztlichen Vorbehalt in Deutschland gibt. Damit spreche ich gar nicht gegen die Ärzte, sondern es ist ein System, was gewachsen ist. Und das gilt es sich anzugucken und natürlich Arbeitsbedingungen anschauen. Und auch, wie findet pflegerische Karrierewege, wie finden die in Deutschland statt? Also da haben wir viel zu besprechen.
Christine Vogler ist bei uns Präsidentin der Pflegekammer. Und aus Gottmardingen schreibt uns gerade Sabine per Mail ins Studio. Sie sagt, ich habe nämlich auch Susanne Barden hinaus ins Leben gelesen als Mädchen und bin deshalb Krankenschwester geworden. Das freut mich jetzt wirklich, das im Radio zu hören. Also, da haben Sie eine Gemeinsamkeit.
Das ist ja toll. Dann sollten wir Susanne Baden wieder auflegen und verteilen.
Absolut. Aus Neufen kommt gerade, es kommt viel Post hier an. Vielen Dank erstmal an die SWR1-Hörerinnen und Hörer. Christine Görzen schreibt, genau, Pflegekräfte sind am Menschen. Daher verstehe ich nicht, dass die Kompetenzen von Pflegefachkräften nicht aufgewertet werden und Ärzte, die den Patienten kaum sehen, immer noch wichtiger sind. Allein auch oft der Umgang von Ärzten mit Pflegekräften ist nicht auf Augenhöhe. Seit 3 Jahren bin ich Patientin und erlebe das immer wieder. Schade, würde die Arbeitszufriedenheit erhöhen und die Patienten wären oft besser informiert und versorgt. In anderen Ländern ist das anders. Also einmal aus Patientensicht. Ist das in anderen Ländern anders?
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen anders. Es sind nicht mehr Pflegefachpersonen vor Ort in anderen Ländern, weil die natürlich auch genau dieselbe demografische Entwicklung haben wie wir in Deutschland. Aber tatsächlich hat der Beruf einfach auch in dem System Gesundheitswesen eine völlig andere Stellung. Hier in Baden-Württemberg, ich weiß nicht, ob es die Gesellschaft mitbekommt, ist ja gerade die Diskussion um die Pflegekammer.
Ja, genau.
Und ich will mal das Pendant der Ärztekammer benennen. Die Ärztekammer ist jetzt über 100 Jahre alt. Die ist vom Kaiser installiert worden. Da wurden die Ärzte nicht gefragt, sondern es ging um Gesundheitsversorgung und das Wissen darum, dass diese Berufsgruppe organisiert werden muss, damit sie dem Wohle der Gesellschaft und der Gesundheit dient. Und genau das brauchen wir eigentlich für die Pflegenden. Wir haben in Europa in fast allen Ländern Kammerstrukturen, die sind natürlich nicht identisch, die unterscheiden sich ein bisschen, die dafür Sorge tragen, dass einmal Patientinnen und pflegebedürftige Ansprechpartner haben, aber auch Politik, aber auch die eigenen Pflegenden selbst eine Struktur bekommen. In Baden-Württemberg ist gerade die Auszählung, eiert die Politik jetzt gerade ein bisschen hin und her. Da gibt es keine mutige Politik, die sagt, wir installieren in allen Ländern Kammern.
Ja, das Verfahren wurde ja auch, glaube ich, kritisiert, weil es darum ging, es muss nicht zugestimmt werden, sondern es müssen dann 40% Einwendungen kommen. Dann geht man davon aus, dass es eine Kammer geben kann, weil man dann eine 60%ige Mehrheit hat. Und da haben viele Leute gesagt, also das Verfahren ist nicht demokratisch.
Nee, und das Verrückte ist ja, das demokratische Verfahren gab es ja davor. Die Pflegekräfte, Fachpersonen wurden ja in Baden-Württemberg gefragt, wollt ihr eine Kammer? Die haben sich ja mit einer großen Mehrheit dafür entschieden. Und dann installiert man ein Gesetz, wo man wieder so ein merkwürdiges Quorum, was eigentlich auch keiner versteht, wenn man auch darüber redet, wer muss jetzt eine Einwendung machen. Also man darf gar nicht nochmal für die Kammer sein, sondern man muss dagegen sich aussprechen. Also das sind natürlich Sachen, da fragen wir uns natürlich, was bezwecken wir damit? Wenn wir Gesundheitsversorgung sichern wollen und diesen Beruf aufwerten wollen, dann brauchen wir eine Stimme für die Pflegefachpersonen. Die müssen wir in den Ländern installieren, weil ich will noch mal einen ganz kurzen Satz zum Deutschen Pflegerat. Das ist ein Freiwilligenverband. Und das ist eigentlich eine Zumutung für 1,7 Millionen Pflegende auf der Bundesebene den Deutschen Pflegerat zu haben, der sich freiwillig organisiert.
Vielleicht können Sie mal erklären, mit welchen Themen sind Sie denn dann meistens unterwegs, wenn Sie als Präsidentin des Deutschen Pflegerats im Einsatz sind?
Na, jetzt so wie hier, was wunderbar ist, vielen Dank übrigens nochmal für die Einladung, wirklich auch einfach zu erklären, was Pflegefachpersonen machen, wie die Situation von Pflegenden ist. Wir haben ja immer sehr schwarz-weiß Darstellungen in der Bundesrepublik über die pflegerische Arbeit, aber eben auch Vernetzungen zu machen, zum Beispiel mit den pflegenden Angehörigen, für die Politik etwas darzustellen. 25 Jahre gibt es den Deutschen Pflegerat jetzt und hat sich diese Stellung erarbeitet, dass wir überhaupt auch wahrgenommen werden als Pflegefachpersonen, die sich auch vertreten wollen. Ja, das machen wir. Das Präsidium sind 7 Köpfe und natürlich die Verbände, die auch mitarbeiten.
Schwarz-Weiß haben Sie gerade angesprochen. Da muss man vielleicht auch Medienkritik üben, weil vieles nur in Extremen dargestellt wird. Und in erster Linie machen einfach sehr viele verantwortungsvolle Menschen einen tollen Job, die die Gesellschaft zusammenhalten. Also die Pflege ist enorm wichtig. Aber es gab dann den kurzen Applaus während Corona. Was hat sich getan seitdem?
Also der Applaus war einmal toll, aber die Pflegenden haben natürlich dann erwartet, dass dann sich Arbeitsbedingungen verändern, dass dann Konsequenzen, Handlungskompetenzen erweitern, da sprechen wir vielleicht noch auch weiter drüber, dass was passiert. Und deswegen dann passiert aber erstmal zunächst nichts und dann schimpften die Pflegenden ein bisschen und dann hat sich die Gesellschaft ein bisschen zurückgezogen, weil sie gedacht haben, aber wir haben doch geklatscht, was sollen wir denn jetzt machen? Also es gab so eine merkwürdige Situation. Ich glaube, es sind jetzt inzwischen auch unter dem Bundesgesundheitsministerium und Herrn Lauterbach sind ein paar Dinge tatsächlich installiert worden, die funktionieren können, die auf den Weg gebracht wurden. Aber da müssen die Leute jetzt wollen. Und das heißt Systemveränderung. Und das passiert in Deutschland relativ selten.
Kommt gerade ganz viel Kritik rein zur geplanten Pflegekammer Baden-Württembergs. Bei uns in der Sendung Christine Vogler, die Präsidentin des Deutschen Pflegerats. Ich lese gerade mal vor, aus Freudenstadt schreibt uns nämlich Udo Pfeiffer, was für ein verlogenes Gespräch. Es wurden nicht alle Pflegenden befragt. Das Abstimmungsergebnis wurde bekannt gegeben und nicht akzeptiert. Oder aus Holz-Gerlingen schreibt Frank Schwendemann, ich arbeite selbst in der Pflege und lehne die Errichtung einer Pflegekammer ab. Die Beiträge für die Kammer bleiben nicht gleich, sondern steigen. Die Kammer hat eigenes Personal, das aus den Beiträgen finanziert werden muss. Ein befreundeter Arzt im Ruhestand regt sich über die steigenden Beiträge der Ärztekammer auf und fühlt sich nicht so vertreten wie versprochen. Christine Vogler, was sagen Sie zur Kritik?
Ja, wir sind ja im Austausch mit den Kammergegnern. Was unsere Situation, ich will es nochmal sagen, wir vertreten die Pflege im Ehrenamt in Deutschland. Wir haben auf der Bundesebene 6 bezahlte Referentinnen aus den Beiträgen der Verbandsmitglieder. Und wir stehen einer Heerschar von Referentinnen und Referenten der Krankenhausgesellschaft, der Ärztekammern, der Kassenärztlichen Vereinigung, der Krankenkassen gegenüber. Wir haben gar keine Stimme in diesem System, weil wir auch keine öffentlichen Aufgaben übertragen bekommen können, weil wir keine Strukturen haben. Wir haben keine Möglichkeit.
Können Sie denn hier auf die Fragen kurz was sagen? Denn nicht alle Pflegenden wurden befragt. Das ist ja eine Kritik. Naja, das Abstimmungsergebnis wurde bekannt gegeben, nicht akzeptiert.
Also einmal, das war eine repräsentative Umfrage. Da muss man es gibt viele Möglichkeiten der repräsentativen Umfragen, die wissenschaftlich scharf sind und gut sind. Das ist das eine. Von daher muss ich dem leider widersprechen. Und das andere ist,
Also das heißt, es gab ein anderes
Ergebnis. Es gab davor, vorher wurde befragt, wollt ihr in Baden-Württemberg eine Pflegekammer? Da hat sich eine Mehrheit dafür ausgesprochen. Dann wurde das Gesetz installiert und jetzt hat ja Herr Lucher leider vor Ende der Auszählung bereits sozusagen signalisiert, es wird nicht reichen. Die Auszählung ist aber noch gar nicht beendet und jetzt wird erstmal geguckt.
Der Termin wurde nämlich verschoben.
Der wurde verschoben jetzt, ist immer noch nicht bekannt gegeben. Mit anderen Worten, das ist nicht akzeptiert worden, sondern es ist zu früh gesagt worden und jetzt wird anständig nachgezählt und erst dann wissen wir, ob die Kammer kommt oder nicht.
Wie steht es um die Beiträge?
Die Beiträge macht die Kammer selbst. Das ist ja ein Selbstverwaltungsorgan. Da sind nur Pflegende drin. Und ob man 100 Euro zahlt oder 1 Euro zahlt, bestimmt diese Institution. Und wenn ich nach Nordrhein-Westfalen gucke, wo es die Kammer gibt, da geht es um Beiträge, je nachdem, in welchen Größenordnung man auch die Arbeitszeit hat, von maximal 10 Euro im Monat. Das ist nicht zu vergleichen mit den Ärztekammerbeiträgen. Das ist nochmal was anderes.
Hier wird, glaube ich, diskutiert, Beiträge von 5 bis 9 Euro im Monat.
Genau,
darüber spricht
genau.
Man gerade. Ja. Das grundsätzliche Problem ist aber, uns fehlen einfach viele, viele Pflegekräfte. Also es heißt bis 2030 eine halbe Million. Also da müssten wir erstmal solche Herausforderungen angehen. Wie kommen wir denn an das Pflegepersonal?
Wie kommen wir an das Pflegepersonal? Natürlich einmal durch gute Ausbildung, durch gute Bildungsstrukturen. Wir haben, es wird ja gerade auch gut beobachtet, wir haben ein neues Pflegeberufegesetz, wo die Ausbildung neu organisiert ist, auch nach internationalem Kontext. Und da steigen ungefähr 50.000 Menschen im Jahr ein. Das ist die höchste Rate überhaupt bei Berufen. Aber das wird trotzdem die Situation in Zukunft nicht abdecken, diesen Gap zu schließen. Das schaffen wir nicht mehr.
Was sagen Sie denn dazu, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat ja in Brasilien um Pflegekräfte geworben. Hat das Wirkung?
Es ist ein kleiner Mosaikstein. Aber wir haben gerade gestern der ICN, das ist der International Council of Nurses, so eine internationale Pflegevereinigung, die sagt, wir müssen halt jetzt langsam aufpassen, weil auch in anderen Ländern, es gibt zwar...
Da fehlt das Pflegepersonal auch.
Es gibt zwar ein Ethos, dass man in diesen Ländern nicht abwirbt, aber es ist natürlich auch die Situation, wenn die Menschen zu uns kommen, was können die denn hier machen? Und die erleben ihren Beruf in ihren Ländern sehr viel selbstverantwortlicher und handlungsautonomer, als wir es in Deutschland haben. Und
was können wir uns denn da abgucken von den Ländern womöglich?
Einmal die Organisationsform. Ganz oft sind die Pflegenden zentral auch organisiert durch die Staaten. Aber dann auch tatsächlich, was dürfen die in der Ausübung ihres Berufes? Sie können sehr viel, die können zum Beispiel Verordnungen verschreiben, die können Aufklärungsgespräche machen, die können selbstständig auch Pflegemittel verschreiben. Also sie sind viel selbstverständlicher im System unterwegs mit ärztlichen Kollegen gemeinsam.
Christine Vogler bei uns, wenn es ums Thema Pflege geht, dann gibt es ja viele bürokratische Hürden. Ich habe jetzt gestern einen Beitrag gesehen, da durfte zum Beispiel eine Pflegekraft bei einem kleinen Kratzer nicht einfach eine Heilsalbe auftragen, sondern die Schritte waren erstmal ein Rezept anfordern beim Arzt per Fax, dann warten, bis das Rezept kommt und dann da ist wahrscheinlich die Wunde schon längst verheilt, dann hätte sie das machen können. Also, und sie kritisierte dann, es gehe gar nicht darum, den Menschen bestmöglich zu versorgen, sondern nur mit den jeweiligen Kostenträgern abrechnen zu können. Was ändert sich denn da?
Also tatsächlich ist ein Schritt getan, dass so etwas kommen könnte für die deutsche Pflege, weil es das Pflegekompetenzgesetz ist gerade auf der Bundesebene im Gespräch und das befürworten wir sehr. Da geht es nämlich genau darum, dass die Kolleginnen und Kollegen vor Ort ihre Handlung im Rahmen ihrer pflegerischen Versorgung selbstständig tun können. Das ist ein schönes Beispiel mit dieser Wundsalbe. Aber es geht auch zum Beispiel darum, Aufklärungsgespräche zu machen. Wenn der Arzt weg ist, dann kommt die Pflegefachperson und dann kommen die Fragen. Faktisch dürften wir es gar nicht erklären in Deutschland, was dann passiert, zum Beispiel bei einer Behandlung. Das will niemand, das wollen auch die ärztlichen Kollegen nicht. Aber auch andere Dinge in der ambulanten Versorgung, Pflegebett verschreiben oder eine Wundversorgung verschreiben oder Demenzversorgung selbstständig tun zu können. All das dürfen wir nicht.
Weil es Unterschiede in der Verantwortung gibt, weil man immer noch sagt, also die Ärztinnen und Ärzte haben die Hauptverantwortung?
Ganz genau. Das ist festgeschrieben in verschiedenen Gesetzen in Deutschland und deswegen ist auch die gesamte Abrechnungsmentalität alles auf die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen kapriziert. Im Grunde müssen wir viel weiter denken. In Zukunft bei der Versorgungssituation, wenig Pflegefachpersonen, aber auch wenig Therapeutinnen, Physiotherapie zum Beispiel oder Logopädie, wird es so sein, dass wir immer weniger werden und immer mehr Bedürftige haben. Und es müsste im Grunde dahin gehen, dass man alle sich anschaut und sagt, in den Kompetenzen, die Berufe haben, in denen können sie auch handlungsfähig sein. Also da kann sein, dass zum Beispiel die Physiotherapeutin auch einen Wundverband verschreiben kann, wenn sie eine Schiene anlegt, weil sie weiß, okay, da brauche ich's.
Also wann könnte sich das ändern?
Ja, wenn das Pflegekompetenzgesetz von den Ländern jetzt auch begleitet wird und im Bund tatsächlich durchs Gesetzgebungsverfahren läuft, dann kann es durchgehen. Da gibt es zum Beispiel auch eine ganz interessante Geschichte, die wir sehr befürworten, nämlich dass die Einstufung der Pflegebedürftigen in die Pflegegrade durch die Pflegefachperson selbst ausgeführt wird, dass nicht der medizinische Dienst die Menschen hinschickt und einmal einen kurzen Momentaufnahme hat, sieht, wie der Zustand ist und dann einstuft nach Pflegegrad, sondern die Pflegefachperson ist wirklich selbstständig in dem Moment der Versorgung machen.
Die Pflegefachkraft im Beitrag sagte dann auch noch, also von einer 7-Stunden-Schicht ist sie 5 Stunden alleine mit Dokumentation beschäftigt. Ich fand das sehr schockierend. Ist das wirklich so?
Ja, wir dokumentieren viel, ne? Weil wenn wir nicht dokumentieren, wird nicht refinanziert. Weil bei uns in Deutschland ist es ganz kleinteilig. In der ambulanten Versorgung wird zum Beispiel die große Körperpflege, die kleine Körperpflege, Körperpflege mit, hast du nicht gesehen. Da ist hinter jedem ist sozusagen ein Euro hinterlegt oder 10,50 €.
Wir machen es aber auch bürokratisch.
Wir machen es bürokratisch und deswegen fordern wir schon immer, dass wir quasi so eine Pakete bekommen, die finanziert werden und dann selbstständig, weil pflegerische Situationen verändern sich ja auch permanent, mit diesem Geld agieren können. Also ganz andere Finanzierungsmodelle in Zukunft denken, damit wir auch selbstständig handeln können.
Wir wollen ja über Lösungen sprechen. Wo, in welchen Ländern, Sie haben eben mal angesprochen, gibt es ganz gute Lösungen? Wo könnten wir uns speziell für diesen Fall in Sachen Kompetenz was abgucken?
In Handlungskompetenzen haben wir in fast allen anderen europäischen Ländern tatsächlich eine sehr höhere Handlungskompetenz. Das ist zum Beispiel, wenn wir auf die Kolleginnen, die wir aus dem Ausland holen, auch eine Problematik, dass die gar nicht bleiben, weil die gucken, wie das in Deutschland funktioniert und sagt, Mensch, Kinder, ihr nehmt doch mein Können hier gar nicht ab. Ihr nehmt meinen Beruf hier gar nicht ab. Das mache ich jetzt vielleicht 5, 6 Jahre und dann gehe ich aber wieder, weil ich möchte meinen Beruf ausüben.
Sind wir wieder beim Thema Anerkennung, Warum viele den Beruf verlassen.
Und natürlich ist es für eine Kollegin vor Ort, wenn ich 10 Jahre in der ambulanten Versorgung bin, dann kann ich doch einschätzen, ob eine fiebrige Erkältung da ist oder ob ein Fieber entsteht, wo ich einen Arzt konsultieren muss. Und das ist auch eine Wertschätzung dem Beruf gegenüber und dem Berufsstolz gegenüber. Wir können was. Das wird aber gar nicht gesehen. Und das macht auch was mit uns als Pflegefachpersonen.
Christine Vogler, die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, ist bei uns in SWR 1, Leute. Es kommt so viel Post an. Ich will noch mal was vorlesen. Gerade aus Donaueschingen schreibt uns nämlich Martina Wiemer. Und sie hat ein Thema angeschnitten, was, glaube ich, ganz, ganz viele sagen. Sie sagt, die Arbeitsbedingungen sind so schwierig. Das ständige Einspringen und Überstunden werden zu einer Belastung. Wie können wir denn da zu Lösungen kommen?
Ja, das ist wirklich was die Kolleginnen jetzt aus allen Arbeitsbereichen wirklich schildern. Und da merkt man halt dieser Umbruch, ne? Wir sind zu wenig Menschen und wir müssen zu viel leisten sozusagen. Und da gibt es jetzt tatsächlich Bedingungen, die wir verändern. Das eine ist, dass wir sagen, wir schaffen eine Bedarfsbemessung an Pflegefachpersonen in der Klinik, aber auch in der Langzeit- und ambulanten Versorgung und gucken hin, was brauchen wir denn überhaupt für Pflegefachpersonen, wie viele für die Versorgung der Menschen und richten uns am Patienten aus und am Pflegebedürftigen. Dann sagen gleich wieder die Ewigen, die so rumnörgeln, sagen wir, aber wir haben noch die Leute gar nicht. Aber wenn wir erstmal wissen, was es braucht, haben wir eine fundierte Situation, die Dinge ändern zu können. Und dann geht es halt darum, möglichst flexibel mit den Arbeitszeiten umzugehen, die Menschen, die in der Pflege arbeiten, zu fragen, was brauchst du denn, damit du in der Pflege bleibst? Aber auch natürlich zu sagen, wir holen verschiedene Qualifikationsebenen von Pflegenden, also Pflegefachassistenten, pflegeausgebildete Pflegefachpersonen, aber auch die Studierenden, um verschiedene Ebenen abzubilden.
Das heißt, es könnte womöglich neue Berufe dahingehend geben.
Ganz genau, da sind wir wieder bei der Pflegekompetenz. Und wir haben zum Beispiel jetzt auch die Situation, dass manche Berufe, die international bekannt sind in der Pflege, in Deutschland gar nicht existieren. Deswegen haben wir gar kein deutsches Wort dafür, Community Health Nurse. Das ist sozusagen, ich sage mal, die super Pflegefachperson im Bereich der ambulanten Versorgung, die mit den Behörden kommuniziert, die Prozesse strukturiert, die erkennt, was braucht es, die direkt mit den Menschen arbeiten. Das ist etwas, da brauchst du aber auch Kompetenzen. Wenn ich nicht machen kann, dann brauche ich auch keine Community Health Nurse.
Warum gibt es das denn bei uns noch gar nicht?
Weil wir die Kompetenzen nicht hatten, weil wir diese internationalen Strukturen lange Zeit verweigert haben und jetzt merken, was fällt uns auf die Füße.
Es wurde ja immer mal gemunkelt, dass bei Hermann Gröhe, ehemaligen Gesundheitsminister, in der Schublade ein Entwurf schon lag für eine Gleichberechtigung zwischen Ärzteschaft und den Pflegenden. Aber dieser Entwurf hat es irgendwie nie aus der Schublade geschafft.
Warum? Nee. Er hat es jetzt geschafft durch das Pflegekompetenzgesetz. Ob das in Anlehnung ist von Herrn Lauterbach an Herrn Gröhe, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Aber wie gesagt, Weichen sind gestellt und was es, glaube ich, auch wirklich braucht, als ein neues Berufsbild die Schulgesundheitspflege auszubauen, weil wir brauchen die Pflege oder wir brauchen die Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung viel stärker. Wir haben jetzt gerade die Diskussion, dass die Menschen quasi fast beschimpft werden, wenn sie in die Rettungsstellen gehen. Die sollen nicht so in die Rettungsstellen laufen. Aber viele können gar nicht einschätzen, ob das ist das jetzt was Akutes oder was nicht. Einige, klar, wir reden nicht über die, wo es klar ist, aber wirklich auch zu sagen, wir müssen wieder mehr Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung schaffen und da müssen wir in den Schulen beginnen und da ist zum Beispiel die Schulgesundheitspflege auch ein internationaler Beruf, den wir in Deutschland gar nicht abgebildet haben.
Also ich war mal ein halbes Jahr in Amerika an der Schule. Das amerikanische Schulsystem wird vielfach kritisiert. Ja. Aber wir hatten da beispielsweise Unterricht und da gab es gleich einen Erste-Hilfe-Unterricht. Und gerade im Bereich Kompetenz hinsichtlich der Gesundheit gab es viele Angebote. Mhm. Also könnte man sich da wieder aus anderen Ländern etwas abschauen?
Könnte man gut machen. Und wir haben auch gesagt, vielleicht muss man wirklich, das ist ja jetzt auch schon öfter formuliert worden, über neue Schulfächer nachdenken. Nämlich wirklich Gesundheits- und Pflegekompetenz in das Schulsystem integrieren, von mir aus auch als Wahlpflichtfächer, wie auch immer, dass wirklich dieses Bewusstsein, dass Pflege und Gesundheit zur Gesellschaft gehört, tatsächlich auch geformt wird.
Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerats bei uns in SWR 1 Leute. Nochmal Post aus Brackenheim von Jürgen Honnens schreibt uns, ich bin Krankenpfleger und Lehrer für Pflegeberufe im Rentenstand und entdecke immer wieder in der Praxis, dass die eigene Berufswertschätzung von erfahrenen Berufskollegen nicht weitergegeben wird und auch nicht in der Ausbildung integriert ist. Ich finde das sehr schade, Sie vermutlich auch.
Ja, das ist manchmal was, wo ich uns als Berufsgruppe gerne nehmen würde und so ein bisschen schütteln und sagen, Mensch Leute, seid doch mal stolz aufeinander. Ich durfte die Erfahrung machen, als ich Schulleiterin war, auch in den ersten Modellprojekten zu dieser neuen Ausbildung, generalistische Ausbildung, also der Pflegenachwuchs wird in allen Bereichen ausgebildet, gleichwertig. Was wir da gelernt haben, was die Kolleginnen und Kollegen, egal wo sie sind, an was wir können als Berufsstand, ist so unglaublich großartig und so wertvoll für die Gesellschaft, sowohl vom Handling als auch von den Kompetenzen, die wir haben, wo ich auch denke, manchmal meckern wir so unter den Pflegenden übereinander. Das verstehe ich seit dieser Zeit überhaupt nicht mehr. Wir sind, egal ob wir auf der Intensivstation arbeiten, in der Heimbeatmung, im Pflegeheim, wir haben so viele Kompetenzen, das ist großartig. Und das Interessante ist ja auch zu diesen Pflegekompetenzen, die wir ja vielleicht bald ausleben dürfen, dass es gab mal, hier kommt auch ein Bosch Health Campus von der Robert-Bosch-Stiftung, gab es eine Untersuchung, da hat man der Politik quasi die Gesundheitsversorgung nicht zugetraut. Aber die Kompetenzübertragung auf die Pflegefachpersonen haben 80% der Befragten gesagt, wir trauen das den Pflegenden zu. Das ist doch toll, wenn die Gesellschaft einem das zurückspiegelt als Profession.
Wobei das ja auch in anderen wichtigen gesellschaftlichen Berufsfeldern zu spüren ist, dass diese Anerkennung vielfach nicht da ist und offensichtlich auch untereinander nicht da ist. Also wenn wir über Lehrerberufe sprechen, wenn wir über Rettungskräfte sprechen, wenn wir bei der Polizei sprechen, die vielfach angegriffen werden. Also irgendwas hat sich gesellschaftlich verschoben. Wie kommen wir da gesellschaftlich wieder zusammen?
Ich glaube, der große Teil der Gesellschaft ist nach wie vor mit großer Wertschätzung gegenüber diesen sozialen Berufen unterwegs. Aber wir haben diese Extremformen, die so laut sind, die sich wirklich tatsächlich, glaube ich, auch in den sozialen Medien platzieren, die andere Sprachrohre bekommen haben. Und deswegen hört man, die nimmt man so wahr. Und medial werden sie halt auch gerne aufgenommen. Ich muss das sagen, obwohl ich hier bei Ihnen sitze, ist alles wunderbar. Aber das ist,
ja, aber medial ist oft ein Schwarz-Weiß, denke ich.
Ja, ganz genau. Ne? Wir haben, und diese vielen, ne, wir sind wahrscheinlich 1,7 Millionen, genaue Zahlen haben wir nicht, 1,4 bis 1,7 Millionen Pflegefachpersonen in Deutschland. Da machen alle jeden Tag einen unglaublich tollen Job. Und wir haben ja da Ressourcen, die wir auch haben, ne, zum Thema Impfen, zum Beispiel in der Corona-Zeit. Hätten wir den Kollegen die Kompetenz gegeben zu impfen, wir hätten so schnell so viele Menschen erreicht. Das kann man heute auch sagen, Klimasituation, zu Hause den Menschen beraten, weiß ich nicht, macht die Fenster zu, macht dunkel über den Tag und so. Das sind ja erstmal banale Sachen, aber die muss man sagen, da können wir einfach stolz sein, dass wir es könnten.
Und das sind ja dann auch schon gute Strukturen, die wir haben, auf die wir aufbauen können.
Ganz genau. Die ambulante Versorgung ist etwas, was Deutschland tatsächlich, was viele Länder nicht haben. Da könnten wir wirklich auch sehr viel erreichen.
Christine Vogler, wir haben es heute Vormittag ein paar Mal gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, die immer älter wird. Auf der einen Seite ja wirklich schön, aber auf der anderen Seite sollten wir gut vorsorgen. Denn wenn Angehörige zum Pflegefall werden, ist die Frage, wie lässt sich da gut vorsorgen?
Ja, tatsächlich glaube ich, die Auseinandersetzung, erstmal in den Familien zu sprechen, was wollen wir eigentlich? Auch gerade wenn wir älter werden, möchte ich eigentlich, dass meine Kinder gepflegt oder mich meine Kinder pflegen oder möchte ich als Kind meine Eltern pflegen? Darüber muss man sich klar werden und dann natürlich auch, wir müssen glaube ich anfangen, Privatvorsorge auch zu denken und zu tun. Die Systeme werden das nicht mehr abdecken können, was auf uns zukommt an pflegerischer Versorgung. Und die Kolleginnen, die im System sind, glaube ich, wir müssen auch darüber nachdenken, wie können wir Angehörige besser begleiten, damit die auch ihre pflegenden, zu pflegenden Angehörigen versorgen können. Ich glaube, da bedarf es wirklich vieler Gespräche und die Menschen, die heute ihre ihre Pflegebedürftigen lieben, ja, versorgen, die leisten Großartiges für die Gesellschaft. Oft sind es Frauen, die zum Teil Arbeitszeiten reduzieren und all das darf so nicht mehr passieren, sondern wir müssen da eine Stärkung für die pflegenden Angehörigen machen. Vom Deutschen Pflegerat haben wir gerade die erste Runde initiiert zwischen den beruflich Pflegenden und den Angehörigen pflegen. Wir uns eint die Unorganisiertheit so ein bisschen an der Stelle. Aber ich glaube, da müssen wir auch zusammen auf die Politik zugehen und sagen, was brauchen wir denn überhaupt? Weil wenn wir es nicht sagen, wer soll es denn?
Denn es betrifft ja wirklich viele Menschen, denn rund 4 von 5 Pflegebedürftigen werden zu Hause versorgt, meist eben durch pflegende Angehörige und ein ambulanter Pflegedienst kommt dann dazu. Und das ist mit enormem Einsatz verbunden, Sie haben es gesagt, aber auch mit enormen Kosten. Wie kann ich denn auch da vorsorgen, mich schon mal informieren, wo kann ich denn Hilfe, auch finanzielle Hilfe bekommen?
Ich glaube, und da wünschte ich mir manchmal, dass auch Kranken- und Pflegekassen mit in die Diskussion kommen. Wir brauchen, ganz oft werden heute zum Beispiel die Hilfen gar nicht abgerufen, weil es zu bürokratisch ist, weil es gar nicht bekannt ist. Wir haben sogenannte Pflegestützpunkte in ganz Deutschland auch. Aber auch hier zu schauen, wie erreichen wir eigentlich die Menschen? Also warten wir ab, bis die zu uns kommen, uns irgendwie finden? Wir haben ja so ein krudes System, dass wir sogar Lotsensysteme installieren, damit die Menschen, die Gesundheitsversorgung brauchen, sich überhaupt in unserem Gesundheitssystem zurechtfinden. Und ich glaube, da müssen wir auch nochmal alles zusammenwerfen und wirklich auch gucken, von allen Professionsseiten, aber auch von den Angehörigen, Versorgenden, wirklich zu schauen, wie kriegen wir das in Zukunft neu hin.
Es beginnt ja auch schon mit der Frage, wie lässt sich überhaupt ein guter, ein seriöser Pflegedienst finden?
Ja. Also ich glaube, da kann man wirklich, da kann man nur empfehlen, gehen Sie hin zu den Menschen, sprechen Sie mit denen, haben Sie einen ersten Eindruck und wenn Sie ein schlechtes Gefühl haben, dann trennen Sie sich sofort. Ich weiß, dass es heute schwer ist zu sagen, weil die ambulanten Pflegedienste werden weniger, weil wir weniger Menschen sind, die pflegen. Aber trotzdem schauen Sie sich um, wenn es Ihnen möglich ist. Und ansonsten wenden Sie sich auch an die Behörden, wenn etwas nicht funktioniert. Weil es kann auch nicht sein, dass schwarze Schafe im System agieren können, Schaden verursachen und Geld verschwenden.
Beleidigungen, Bedrohungen und Übergriffe sind keine Seltenheit in der Pflege. Christine Vogler, das ist ein Tabuthema. Inwiefern beschäftigen Sie sich denn damit im Pflegerat?
Das ist ein Thema, was uns beschäftigt, natürlich, weil natürlich Pflegefachpersonen das erleben, aber auch, wir wissen auch natürlich, dass auch von Pflegefachpersonen Gewalt ausgehen kann. Und darüber müssen wir reden, weil zwischen den Menschen in der Beziehungsarbeit passieren solche Dinge. Und gerade deswegen müssen wir zum Beispiel unsere Auszubildenden in der Pflege auch darauf vorbereiten, mit Antigewalttrainings, mit anderen Dingen und auch sagen, dass Menschen, dass Patienten, die krank sind, Pflegebedürftige, auch aggressiv sein können, dem können auch aggressiv sein und da gibt es Techniken, damit umzugehen. Wo es immer ein bisschen schwieriger wird natürlich, ist, wenn bewusstes Vorgehen von gesellschaftlichen Situationen ausgehen, wie wir jetzt eben auch in den Medien bei den Rettungskräften oder auch in den Rettungsstellen. Die Kolleginnen sind sehr bedroht. Es gibt kaum noch Rettungsstellen in den Großstädten ohne Wachdienste und das ist natürlich eine Entwicklung, die sehen wir wirklich sehr, sehr kritisch. Da muss auch Gesellschaft eine klare Kante zeigen und sagen, so geht es nicht.
Ich habe das gestern nachlesen können auf der Internetseite der Pflegekammer NRW, die berichtet, dass sie haben die Zahlen gerade angesprochen und da stehen sie dann schwarz auf weiß, dass 92% der professionell Pflegenden in den vergangenen 12 Monaten Gewalt erlebt haben und gleichzeitig geben sogar 70% an, selbst Gewalt gegenüber Pflegebedürftigen ausgeübt zu haben. Also ich fand das beides extrem schockierend, Sie auch.
Es ist natürlich so, wie wird Gewalt definiert? Das kann natürlich auch verbale Gewalt sein, wenn man beschimpft wird, ist das auch schon eine Form der Gewalt. Und da müssen wir genau, und das ist aber wichtig, dass wir darüber reden. Zum einen müssen wir endlich Strukturen für Pflegefachmenschen, Fachpersonen schaffen, die auch im Coachings, in Supervisionen das auch abarbeiten können. Das sind ja permanente Traumata, die man auch erlebt. Aber wir müssen auch unsere Pflegefachpersonen so fit machen, dass Gewaltausübung, auch verbale Gewaltausübung, gegenüber Bedürftigen nicht stattfinden darf. Man muss andere Wege finden.
Sie haben die Ausbildung ja gemacht. Wann haben Sie das in Ihrer Ausbildung beigebracht bekommen, wie da zu reagieren ist?
Also die Thematik habe ich vor allem in der Praxis natürlich erlebt und da ist es von großem Glück, wenn tolle Pflegende da sind, die einen dann an die Hand nehmen und sagen, pass mal auf, geh mal damit um oder wenn du was erlebst, sprich es aus. Also eigentlich die Praxisanleitenden in der Praxis, das ist der Gewinn auch für die in der Ausbildung und deswegen will ich auch alle Auszubildenden ermutigen, wenn ihr sowas erlebt, das ist nicht schlimm in dem Sinne, aber geht damit um, sprecht mit den Pflegenden, wie man damit umgeht und wenn ihr selbst auch in euch merkt, ich habe keine Worte mehr, ich kann nicht mehr adeln, ich will jetzt hier irgendwie was tun, um mich selbst vielleicht auch zu schützen, das auch anzusprechen, wie andere damit umgehen.
Wobei das ja wirklich extreme Situationen sind, die ganz viel mit einem selber machen. Haben Sie noch so eine Situation von sich als Beispiel im Kopf oder vielleicht von der Schule?
Ja, also in Nachtdiensten erlebt man da manchmal so eine Dinge, da ist man auch relativ alleine, wenn dann zum Beispiel Patientinnen permanent klingeln, schreien, laut sind, man denkt dann an die anderen Patienten, ne? Dann auch umzugehen, dann reinzugehen, wenn die dann ein bisschen aggressiver werden. Wie kriegt man die ein? Und dann ich erinnere mich an eine Situation, da war ich dann irgendwie so ein bisschen verzweifelt, dass ich so, bevor ich sie geschüttelt habe, gesagt, so, dann kommen Sie jetzt mit und setzen sich neben mich. So, und dann musste die halt neben mir sitzen und dann war es aber auch gut.
Ja.
Das war jetzt eine gute Lösung. Aber es gibt natürlich viele, viele andere Fälle, wo man einfach damit umgehen lernen muss und wissen muss, es gehört leider zu diesem Beruf, tritt jetzt nicht permanent auf und man lernt auch damit umzugehen. Und ganz oft kann man wirklich auch sowas entschärfen, wenn ich selber gut agiere.
Gibt es denn in der Ausbildung fest, diese Aufklärungsarbeit, ist die installiert?
Also es gibt natürlich Bereiche mit Krisensituationen umgehen und auch mit Patienten, die in Krisen sind, umgehen. Und da wird das thematisiert. Wie die einzelnen Schulen das umsetzen, das kann sehr unterschiedlich sein. Da haben wir keinen Standard. Aber ich weiß, dass viele gute Ausbildungsstätten, wir haben, wie gesagt, Antigewalttrainings bei uns fest installiert, dass das gelebt wird.
Was wünschen Sie sich denn für den Beruf der Pflege, wenn Sie sich was wünschen könnten?
Ja, für den Beruf der Pflege. Also ich will alle, in die Pflege stolpert man ja nicht, sondern man entscheidet das ganz bewusst. Und auch Eltern haben ja auch Einfluss auf die Berufswahl. Ich will mal sagen, die Pflege ist ein Beruf, der ist wirklich, der ist zukunftssicher, der wird in Zukunft immer besser bezahlt werden. Und der hat alle möglichen Karrierewege. Sie können mit einem 10-jährigen Abschluss einsteigen, sie können studieren, sie können durchsteigen. Es ist ein toller Beruf mit Menschen, der so unglaublich viel für die Gesellschaft macht, aber für einen persönlich auch. Das ist für mich, also ich möchte diesen Weg niemals missen, dieses Lernen am Menschen, mit Menschen zu sehen, dass es nicht immer um einen selbst geht, sondern wirklich, dass wir als Gesellschaft stark sind, die Pflegeprofession stark ist. Und diese ganzen Gefühle, Momente, die man erleben kann, wenn man Pflege lernt und lebt, die sind großartig. Und deswegen kann ich einfach nur sagen, wenn man den Beruf machen möchte, habt keine Scheu davor, geht da rein, haltet den durch, schließt euch zusammen. Es ist wirklich toll.
Christine Vogler, danke für den Besuch heute Vormittag in SWR1, Leute.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute. Wir nehmen uns die Zeit.